eigentlich gilt Kultur uns doch als etwas unbedingt Bewahrenswertes, etwas, zu dessen Erhalt und Förderung Staat und Gesellschaft beitragen und ihr Möglichstes tun sollten. Mehr denn je steht Kultur heute in der Gefahr, allzu schnell in den Hintergrund gedrängt zu werden, zurückzutreten hinter anderen, in der Hauptsache staats- oder wirtschaftspolitischen Belangen. Man sollte meinen, dass es da umso mehr gelte, sich vorbehaltlos der Kultur in ihren ganz unterschiedlichen Ausprägungen zu widmen, ihr Mut zu machen. Ausgerechnet in dieser Situation hat der Bonner Philosophieprofessor Günther Solbold ein Buch vorgelegt, in dem er ausdrücklich zur grundlegenden Destruktion der Kultur einlädt. Destruktion der Kultur lautet denn auch der Titel. Was genau sich dahinter verbirgt, das authentisch zu erklären, dafür gibt es wahrscheinlich keinen besseren Experten als den Autor selber. In diesem Sinne herzlich willkommen Günther Solbold hier bei uns im Studio.
Ja, vielen Dank, Frau Müller-Ruckwitt, für die Einladung.
Herr Professor Solbold, zu Beginn nehmen Sie Ihre Leser mit auf so eine Art virtuellen Spaziergang durch die heutige Kulturlandschaft. Was gibt's da eigentlich zu sehen?
Ja, ich habe das in meinem Buch Phänomenale Bestände genannt. Das klingt furchtbar kompliziert, ist aber ganz einfach, wenn man phänomenal aufschlüsselt. Nämlich einmal hinsichtlich der Bedeutung die Erscheinung betreffend, das, was man sieht, und dann die andere Bedeutung, phänomenal als erstaunenerregend. Also was ich gesehen habe, hat mich durchaus in Erstaunen versetzt.
Es sind, wenn man einmal in die Kamera- oder filmtechnische Sprache geht, im Grunde ja 10 verschiedene Objektive, durch die Sie da auf immer wieder ganz ähnliche Art und Weise einen Blick auf die Kultur werfen. Lassen Sie uns vielleicht einmal versuchen, dieses Prinzip Ihrer Präsentation oder Ihrer Porträtierung von Kultur an 2 besonders eindrücklichen Beispielen nachzuzeichnen.
Ja, wir können, wie Sie richtig sagen, aus diesen 10 Aspekten dann vielleicht mal 2 kurz herausgreifen. Die Spaßkultur, die jedermann kennt, zumindest dem Begriff nach, die Spaßkultur, das meint ein Suchen und Rennen nach dem Spaßfaktor in allem und jedem. Ich meine, das ist, wie es sich heute artikuliert, dieses Spaßphänomen, diese Spaßkultur ist eine Verkürzung des Phänomens Spaß. Man will sozusagen immer nur den schnellen Spaß, man will den leicht verständlichen und schnell zugänglichen Witz, die sofortige Pointe. Man scheut gewissermaßen Mühe und Anstrengung, die einem, wenn man das so sagen darf, einen etwas substanzielleren Spaß ermöglichen würden. Daraus, aus dieser, also dass man Spaß gewissermaßen so fasst, als schnellen Spaß, ergeben sich dann skurrile Machenschaften. Man scheut die Mühe, wie ich schon gesagt habe. Man versucht damit auch die Klassiker, also Goethe, Schiller, Annette von Droste, Hülshoff, umzuschreiben. Man versucht sie zeitgemäß zu machen. Und das heißt nichts anderes als spaßgemäß. Das heißt, man soll alles schnell und sofort begreifen. Man tauscht Wörter aus, wie zum Beispiel bei Annette von Droste-Hülshoff in den Jodenbuchen. Das Wirrsal machen, das setzt man dann ein, beunruhigt. Also man macht es zeitgemäß. Das heißt, der Schüler soll sich möglichst wenig abmühen müssen. Man will es ihm einfach machen. Das ist so eine Art Verkürzung des Spaßphänomens, wie ich meine, was den Schülern gewissermaßen zu Ungunsten anschlägt.
Wenn ich an der Stelle mal gerade einhaken darf, Sie gehen ja sogar noch einen Schritt weiter. Sie schreiben an einer Stelle, eine funktionierende Spaßkultur baue gerade auf die Unfähigkeit, Spaß an einer Sache haben zu können.
Ja, das ist gewissermaßen, ergibt sich dann mit der Zeit, will ich mal sagen, dass gewissermaßen das Spaßpublikum so hintrainiert wird, dass man eben es verlernt, einen substanzielleren Spaß oder so etwas wie eine tiefere Freude, sagen wir mal, wenn wir das begrifflich unterscheiden wollen, zu empfinden. Und so setzt man gewissermaßen auf Leute oder auf ein Publikum, die sofort losrufen, wenn einer ins Publikum ruft, wollt ihr Spaß haben, die dann sofort Ja brüllen und damit haben sie gewissermaßen schon ihren Spaß. Man muss da gar keinen Spaß mehr machen sozusagen oder muss nichts Substanzielles mehr bringen. Der Spaß ist schon gegeben, allein durch die Einstellung.
Vielleicht noch ein zweites Beispiel, um dieses Prinzip, das Sie da anwenden, bei Ihrer Landschaftsbeobachtung etwas deutlicher werden zu lassen.
Ja, ein zweites Beispiel und scheinbar ganz anders ist die sogenannte Beschleunigungskultur. Also hier wird es dann gewissermaßen noch gefährlicher. Beschleunigungskultur meint, man will alles schneller machen und wirklich alles schneller machen. Man will Zeit gewinnen, aber das ist das Paradoxe daran, je mehr Zeit man gewinnt, desto weniger Zeit hat man. Also gefährlich wird die Sache dann natürlich, lebensgefährlich sozusagen, im Verkehrswesen. Wer weiß schon oder wer bedenkt, dass wir jährlich weltweit 1,2 Millionen Verkehrstote haben? Dazu kommen dann noch etwa 50 Millionen Verletzte und Behinderte. Das ist, glaube ich, erstaunlich. Das macht man sich gar nicht bewusst. Oder etwa die Verkehrsunfälle sind heute schon die häufigste Todesursache bei Personen unter 29 Jahren. Das ist lebensgefährlich, aber das ist nicht alles. Beschleunigungskultur meint nicht nur den Verkehr, das Verkehrswesen, sondern meint etwa auch die Bildung. Auch hier soll eben die Schulbildung, die Schulausbildung verkürzt werden. Die Jahre sollen begrenzt werden, etwa von 13 Jahren auf 12 Jahren. Man vergisst, dass Bildung eben Muße voraussetzt, auch dass Bildung gewissermaßen nicht Ausbildung ist, dass man nicht nur eine Technik lernen kann, wenn man sich richtig bilden will. Oder wo es sich auch noch beschleunigt, Design, nicht Grafikdesign zum Beispiel, von Zeitschriften, die werden kontinuierlich in einem Turnus, der immer kürzer wird, neu gestaltet. Die Logos von Firmen werden erneuert, Autos werden ständig neu designt. Es verkauft sich vor allem ein neues Auto gut. Nach 2 Jahren ist der Effekt schon verbraucht gewissermaßen. Man muss schon wieder ein neues Auto auf den Markt bringen. Und so beschleunigt sich alles. Das geht hin bis zu den Arzneimitteln. Die Testphase wird immer kürzer, weil man das Arzneimittel gewissermaßen je schneller auf den Markt bringen will. Und dadurch passieren etwa auch die tödlichen Fälle, die es gegeben hat bei dem Mittel zum Beispiel Vioxx.
Lassen wir es für den Moment mal bei diesen Eindrücken bewenden. Mich interessiert jetzt natürlich brennend die Frage, was das Ganze mit Destruktion und mit Destruktion der Kultur zu tun hat. Erstmal machen wir jetzt aber Musik und sprechen uns danach weiter. Eben haben wir über die Spaßkultur gesprochen, dann über die Beschleunigungskultur. Bei mir im Studio ist immer noch Günther Seubold, der Autor von Destruktion der Kultur. Neben diesen beiden phänomenalen Beständen, wie Sie es selber nennen, gibt es ja noch 8 weitere, die in Ihrem Buch angesprochen werden. Ich nenne sie mal kurz: die Verstärkerkultur, die Förderkultur, die Sexualkultur, die Zellkultur, die Imperialkultur, die Emanzipationskultur, die Reformkultur und die Oberflächenkultur zum guten Schluss noch. Diesen allen gemeinsam ist, dass sie ein ganz bestimmtes Menschen- und Weltverständnis haben. Welches ist das?
Ja, ich meine, in allen diesen Kulturen wird der Macher, der Mensch als Macher, offenbart sich der Mensch als Macher. Machbarkeit ist gewissermaßen die Perspektive, unter der man gewissermaßen die Welt betrachtet. Die Welt wird betrachtet unter dem Aspekt Plastizität. Was kann ich mit der Welt machen? Was kann ich mit einem menschlichen Körper machen? Deswegen gibt es die Schönheitschirurgie. Deswegen gibt es so etwas wie In-vitro-Fertilisation. Aber sogar bis hin eben zur Sprachregulierung. Also die Sprache sollte man meinen, ist etwas Gewachsenes, ist etwas Kulturliches. Das kann man nicht am Schreibtisch oder am Stammtisch regulieren, aber auch selbst in der Sprache tut man das. Man sieht, mit welchem Erfolg. Es ist eine einzige Katastrophe, die sogenannte Rechtschreibreform.
Jetzt ist es gerade schon ein bisschen angeklungen, trotzdem nochmal die Nachfrage, was daran an diesem gemeinsamen Menschen- und Weltverständnis, was diesen 10 phänomenalen Beständen zugrunde liegt, halten Sie für so problematisch?
Ja, das ist genau diese Verabsolutierung des Machens, diese Fixierung auf dem Machen. Machen auch dessen, was gewissermaßen gar nicht machbar ist. Die Sprache habe ich schon genannt, aber zum Beispiel alles Zwischenmenschliche ist gar nicht machbar. Eine zwischenmenschliche Begegnung, die Liebe, aber sogar der Genuss, sogar der Spaß, letztlich sind sie geschenkt. Sie können nicht gemacht werden, sie kommen von selbst oder sie stellen sich gar nicht ein. Heidegger, kein geringer Philosoph, hat dies sogar vom Denken behauptet. Auch das Denken kann man nicht machen. Er hat gesagt, nicht wir kommen zu Gedanken, sondern die Gedanken kommen zu uns. Allgemein, wenn ich das noch mal kurz zusammenfassen darf, ist das Gefährliche und äußerst Problematische, dass sich der Mensch in unserer Kultur gewissermaßen dem Menschen ausliefert. Denken Sie an Klonen, an Abtreibung, an die Sterbedebatte. Der Mensch liefert sich dem Menschen aus. Das, meine ich, ist zu höchst gefährlich. Darauf sind wir überhaupt nicht vorbereitet.
Im Untertitel Ihres Buches, Herr Professor Seubold, ist die Rede von einem philosophischen Versuch über Kulturheuchler, Kulturflüchter und Kulturfolger. Hinter diesen drei Termini, das wird dann sehr schön deutlich, verbergen sich die einerseits ja im historischen Rückblick typischen und andererseits mit Blick auf die Gegenwart prominenten Formen des Umgangs mit Kultur. Keine der drei, sagen Sie, ist heute noch oder sind heute noch legitimierbar. Warum?
Ja, nehmen wir mal kurz die Begriffe her, sofern wir hier Zeit haben, in diese Begriffe tiefer einzusteigen. Also der Kulturheuchler schiebt, ganz einfach gesagt, Kultur vor, um etwas anderes an den Mann zu bringen. Also ganz kurzes Beispiel, Beethoven ist in Bonn ein Standortfaktor und wird auch so vermarktet sozusagen, ist ein Standortfaktor für die Wirtschaft, für etwas anderes als Kultur wieder selbst. Nicht? Das ist, meine ich, eine typisch kulturheuchlerische Einstellung. Der Kulturflüchter, der erkennt gewissermaßen das Verwerfliche dieser heutigen Kultur und er versucht, die Kultur, soweit es geht, zu verlassen. Also ein ganz prominenter Kulturflüchter, so bezeichne ich ihn zumindest, ist der Philosoph Martin Heidegger gewesen, der explizit etwa zwei Rufe in die Kulturhauptstadt Berlin abgelehnt hat, um eben auf seiner Schwarzwaldhütte, wenn man etwas pointiertes darstellt, auf seiner Schwarzwaldhütte bleiben zu können. Das heißt, in der Einsamkeit, in der Verlassenheit, in der Abgeschiedenheit vom Mainstream der Kultur. Ja, und dann noch schließlich der Kulturfolger. Der Kulturfolger verwendet gewissermaßen den Begriff in einer instrumentellen Weise. Es gibt heute nicht nur eine Gastronomie, sondern eine Kulturgastronomie, nicht nur eine Brauerei, sondern eine Kulturbrauerei. Also ein unglaubliches Kulturgerede, was wir heute haben. Jede Firma hat heute ihre eigene Betriebskultur. Nicht? Und da, was erstaunlich ist, worauf ich gestoßen bin, bei meinen Nachforschungen, dass gewissermaßen die totalitären Systeme das gewissermaßen zuerst initiiert haben, dieses Kulturgeräte, die wollten gewissermaßen ihre schlechte Frucht, also sprich Kommunismus, Sozialismus, unter dem Begriff der Kultur an den Mann bringen sozusagen.
Also die Lösung besteht nicht aus Ihrer Sicht in Kulturheuchelei, nicht in Kulturflucht, auch nicht in Kulturfolge. Aus Ihrer Sicht ist die adäquate Verhaltensoption für uns heute Destruktion. Das klingt, wenn ich so ehrlich sein darf, auf Anhieb einigermaßen paradox, Art 1 und Art 2, dann doch am Ende ziemlich pessimistisch.
Ja, das ist ganz normal, dass Sie vertreten hier sozusagen den gesunden Menschenverstand und wir Philosophen sind ja gewissermaßen kritisch gegenüber dem gesunden Menschenverstand eingestellt. Wir schätzen ihn, aber wir sagen, er ist nicht das Absolute. Und wenn ich hier von Destruktion spreche, dann ist, was Sie jetzt moniert haben, dass man unter Destruktion versteht die Vernichtung, das Vernichtende. Es gibt aber, und das ist durchaus richtig, es gibt aber in der philosophischen Tradition, hier vor allem initiiert durch Martin Heidegger, eine ganz andere Bedeutung von Destruktion und die meint, das Vordringen zur Sache, zur eigentlichen Sache. Warum nennt man das Destruktion? Ja, weil man zur eigentlichen Sache nur vordringen kann, wenn man die gängigen Meinungen über eine Sache abbaut, also destruiert. Man destruiert gewissermaßen die gängigen Meinungen über eine Sache, um wirklich und echt zu der Sache vordringen zu können. Das ist Phänomenologie, wie sie Heidegger versteht, und das versteht er unter Destruktion. Ganz kurzes Beispiel noch, der menschliche Körper wird heute massenhaft gewissermaßen gedeutet, interpretiert. Models müssen schwer hungern, um eben die Figur haben zu können. Männer nehmen jetzt schon Anabolika, um besser auszusehen und so weiter. Nicht, das sind alles Interpretationen des menschlichen Körpers. Die müssten nach Heidegger destruiert werden. Also diese Interpretationen müssen destruiert werden, nicht der menschliche Körper selber. Nicht, man destruiert die gängigen Meinungen, um zu einem adäquateren Auffassen und um zu einem adäquateren Verständnis vom menschlichen Körper zu kommen.
Ein erschreckend lebensechtes Porträt unserer gegenwärtigen Kultur zeichnen Günther Seubolds Destruktionen der Kultur. Sie konfrontieren uns als Leser mit Ansichten, die in der Tat ernüchtern und wachrütteln zugleich. Wenn Sie mich fragen, ein mit Werf vorgetragenes, sachlich überzeugendes und stilistisch einnehmendes Plädoyer für Kultur. Das Buch Destruktionen der Kultur, philosophischer Versuch über Kulturheuchler und Kulturflüchter und Kulturfolger Kulturfolger. Ist im Denkmalverlag Bonn erschienen, kostet 14,90 €. Nähere Informationen dazu finden Sie unter www.denkmal-verlag.de und natürlich wie immer auf unserer Bücherseite. Klicken Sie wie gewohnt auf www.domradio.de. Und fast hätte ich es jetzt vergessen. Ich bedanke mich natürlich beim Autor Günther Solbold ganz herzlich für den Besuch hier im Studio.